Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie verändert die künstliche Intelligenz unser Bild von Autorschaft, Künstlerschaft und Individualität? Wie verändert es unser Verhältnis zum Gegebenen, zur Natur? Darüber habe ich mit dem Ästhetikprofessor Batson Brock gesprochen. Seit den späten 50er Jahren ist er Teil der Fluxuskunst und Aktionskunst und unter anderem mit seinen Action-Teachings bei der Documenta in Kassel einem größeren Publikum bekannt geworden.
Was ist der Kern, wenn man das in wenigen Minuten sagen soll, der Diskussion um die von den Schöpfern selbst angemahnte Gefährlichkeit der KI-Entwicklung? Bisher gilt in allen Kulturen, auch wenn sie rechtlich oder in kultureller Hinsicht religiös den Begriff Individualität gar nicht kennen, und das ist die Mehrzahl aller bisherigen historischen Kulturen, davon aus, dass das objektive Wissen, also das, was die Kollektive der Kulturen angesammelt haben, nur wirksam werden kann, wenn Individuen in ihrer Arbeit auf dieses Wissen zurückgreifen. Beispiel: seit 1600 war etwa der Chirurg. Er muss als Einzelner am Tisch wissen, was er zu tun hat. Er kann nicht darauf verweisen, dass das tatsächlich bedeutende Wissen über den chirurgischen Eingriff in den Büchern steckt, wo es ja objektiv tatsächlich steht. Das nützt ja nichts. Er kann ja nicht darauf verweisen, dass es dort steht, sondern er muss jetzt hier als Einzelner eingreifend handeln. Das ändert sich heute grundlegend. Bei uns war die Position des Individuums deshalb so stark, weil es als Autorität durch Autorschaft in der Lage war, selbst ungeheuer viel zu diesem kollektiven Wissen beizutragen, indem es eben ganz anders als andere die Weltsichten organisierten, Erfindungen machte etc. Eine KI-gesteuerte Operationsmaschine kann alles angesammelte Wissen, das man in den Kulturspeichern, also in Bibliotheken zum Beispiel oder fachdisziplinären Informationsbänken aufgespeichert hat, berücksichtigen beim Eingriff in den einzelnen Fall. Wir brauchen also die Individuen zur Vermittlung des objektiven kulturellen Wissens nicht mehr. Und das ist die objektive Basis der heutigen Diskussion.
Nun würde jemand, der nicht kulturskeptisch spricht, sagen: Das hat doch ganz erhebliche entlastende Funktionen. Wir müssen viele Dinge nicht tun. Wir müssen uns nicht durch Bibliotheken quälen. Wir müssen nicht die quintilianische Rhetorik lernen, indem wir einfach sagen, schreib mir doch mal einen Aufsatz zum Thema französische Lyrik oder Ähnliches. Aber jetzt kommt der Einwand. In Goethes östlichem Divan, westöstlichem, heißt es im Buch des Parsen: Schwerer Dienste tägliche Bewahrung, mehr bedarf es nicht als Offenbarung. Das heißt, das ist das Fitnessprogramm des Geistes, des alten, buchgestützten Geistes, was hier abgelöst wird. Bin ich zu kulturkritisch?
Es ist einleuchtend und auch geschichtlich gesehen gerecht, so zu argumentieren, weil dahinter eben sehr viele Generationen gutgläubiger und auch gutwilliger und tatenreicher Menschen stehen. Aber im Kern reicht es, glaube ich, nicht aus. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der bei Verstand ist, sich täuschen lassen wird gegenüber einem eingereichten Aufsatz, von dem behauptet wird, der Einreicher hätte ihn selber geschrieben. Ich bin überzeugt, dass jeder Richter, aber auch jeder Arzt oder jeder Philosoph oder jeder Lehrer sofort erkennt, dass das Ganze ein Schwindel ist. Doch alleine schon deswegen, weil viele das Gleiche vorlegen. Und es können ja nicht viele die gleichen Ideen haben. Aber viel wichtiger ist, dass wir auch bisher unter Bildung ja nichts anderes verstanden haben, als dass viele Leute das Gleiche aufsagen konnten. Wir gingen alle in dieselbe Schule, wir saßen in denselben Schulbänken, wir wurden pre-trained, wie heißt es bei ChatGPT, generally pre-trained, also allgemeingebildet. Wir wurden alle allgemeingebildet und die Allgemeinbildung war gerade die Voraussetzung für die Differenzierung und nicht die Unterwerfung alle und dasselbe. Das wird jetzt wieder genauso sein. Es kommt nur darauf an, wie fähig man ist, selber diesen Unterschied noch herbeizitieren zu wollen oder überhaupt sehen zu wollen. Es geht gar nicht so sehr um die Absetzungsbewegung durch Kenntnisse, sondern es geht um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Was heißt das für die Etablierung eines schöpferischen Subjekts, das wir seit Giotto und Fra Angelico kennen?
Es wird sicherlich noch glanzvoller, noch viel einmaliger sein, als es bisher schon der Fall war. Wir sprachen von Genies, von Ausnahmeerscheinungen der intelligenten Formierung, von Welt zu einem Bild etc. Das wird sich noch verstärken, aber die Wirkung dieser Verstärkung, wie wird sich mindern? Das heißt, die Vermittlung der Leistungen solcher schöpferischer Menschen, die selbst KI-gesteuerte Systeme weit übertrumpfen durch Eigenständigkeit, durch Überraschung etc., werden keinerlei Wirkung mehr haben. Die sehen ja gar nicht, dass das, was sie angeblich nicht mehr brauchen, selbst die Bedingung ihrer eigenen Programmierung ist. Wenn man den Beethoven nicht durchdrungen hätte, so dass man ihn überhaupt eingeben kann als Beethoven, und zwar ergänze die 10. Symphonie, dann funktioniert das Ganze gar nicht. Mit anderen Worten, er steckt ja drin. Insofern wird sich nichts ändern, es wird sich nur das Schrecken verstärken und die Hoffnung auf eine Gegenbewegung vermindern. Aber prinzipiell, der Logik des Ganzen zufolge, ändert KI am Weltlauf nicht das Geringste. Denn alles, was wir tun, geschieht ja nur aufgrund der Fähigkeit, die Natur nachzuahmen. Jahrhundertelang galt das als höchste Form der Intelligenz, die Natur nachahmen. Akademien wurden dafür sogar gegründet, die Unglaubliches leisten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das haben wir aus Hochmut in der Moderne verloren und haben gesagt, Nachahmung der Natur, das ist ja primitiv. Kulturelle, zivilisatorische Arbeit ist gegen die Natur gerichtet. Wir überwinden die Natur, wir beseitigen die dämlichen Bakterien mit ihren Wirkungen, Masern, Typhus etc. Alles weit gefehlt. Denn was wir bei Impfungen etwa erreichen, ist ja nichts anderes, als die Gesetze der Natur aktiv zu machen, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Aber wir überwinden sie ja nicht. Diese Gesetze der Natur zeigen das, was wir als Umweltkatastrophe verstehen. Das heißt, nicht der Triumph des Menschen über die Natur ist der Klimaveränderung zuzurechnen. Nicht der Triumph, die Überwältigung der Natur durch die großartige Menschenerfindung ist das, was wir als Umweltkatastrophe, als Zerstörung unserer Lebensvoraussetzungen erfinden, sondern es ist nichts anderes als die Demonstration, dass die Gesetze der Natur gelten. Umweltzerstörung ist nichts anderes als Beweis für die Gültigkeit der Naturgesetze. Darum geht es. Also müsste man dem eigentlich huldigen. Und darum geht es im Kern. Solange die United Nations nicht die Menschheit dazu verpflichten können, wenigstens mal im Ansatz wie 48 im Hinblick auf den Weltfrieden, jetzt eine Welthuldigung, Weltverehrung der Naturgesetze durchzusetzen und alle darauf verpflichten, die Naturgesetze einzuhalten, beziehungsweise durch Verehrung als gültig anzuerkennen und diesen Wahnsinn der Überwindung der Natur, der Überwältigung der Natur aufzugeben, hätten wir eine Dimension der Zukunftsverbindlichkeit, die unbeschreiblich wäre, eine unglaubliche Sicherheit, größer als aller Gottesglaubens je gewesen ist. Ja, wir vertrauen auf die Gültigkeit der Gesetze der Natur. Und das steht in vollkommener Übereinstimmung mit der Begründung der Wissenschaft im Westen Mitte des 16. Jahrhunderts. Als Bacon große Maxime zur Geltung kam, Natura non nisi parendo vincitur. Mit der Natur kann man nur rechnen, wenn man sich ihren Gesetzen unterwirft. Parieren heißt in diesem Sinne, man muss sie anerkennen, als gültig anerkennen. Natura non nisi parendo vincitur. Mit der Natur wird man nur fertig und Natur kann man nur zu seinen Gunsten einsetzen, wenn man sich strikt an ihre Gesetze hält. Also müssen wir wieder lernen. Alle Kunst, alle Wissenschaft ist Nachahmung der Natur. So primitiv uns das einmal erschien und wir darüber rebelliert haben, sagen Zivilisation und Kultur, das ist das Überwinden der Natur. So sehr müssen wir jetzt zurück. Das ist eine neue Version von Zurück zur Natur, wie Rousseau sie mal gefordert hat, nämlich zur Anerkennung der absoluten Überlegenheit im Gültigkeitsanspruch. Das wird das Bewusstsein vielleicht etwas in eine Richtung bewegen, die Freude am Lebendigsein erhöht. Das ist nicht ganz klar, aber man kann es annehmen. Joie de vivre, das war die große Maxime der Moderne. Das hieß Freiheit in der Anerkennung dessen, was Notwendigkeit hieß. Notwendigkeit ist der Begriff für das Wirken der Naturgesetze. Wenn also von Schiller an, wie die ganze Moderne gesagt wird, Freiheit ist die Einsicht in Notwendigkeiten, heißt es nichts anderes als unsere Freiheit besteht darin, die Naturgesetze einfach mal anzuerkennen und nicht zu glauben, billig über sie triumphieren zu können.
Sagt Bad Sombrock, der Ästhetikprofessor.